alle Hörerinnen und Hörer, für alle kritischen Menschen, für alle Fans der gesunden Stunde und Menschen, die das Nachdenken und Hinterfragen wichtig ist, produziere ich aus gegebenem aktuellen Anlass mit Historiker Uwe Altschner diese Sondersendung außerhalb unseres Sendeplatzes bei OS Radio 104,8. Grund dafür ist eine irritierende mediale Berichterstattung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat und über die ich mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner gerne sprechen möchte. Bevor ich aber auf das eigentliche Thema eingehe und meine Fragen an meinen Kollegen stelle, hole ich zum Verständnis zunächst etwas aus. Am 20. August 2022 wurde mit einer großen Gedenkfeier in Nürnberg an den Nürnberger Kodex erinnert, der am 19. August 1947 Rechtsgeschichte schrieb und sich somit im August 2022 zum 75. Mal jährte. Der Kodex besagt Folgendes: Der hippokratischen Ethik aus Sicht des Arztes im Verhältnis zum Patienten zuallererst nicht schaden, wurde mit dem Kodex die Souveränität und Autonomie des Individuums auf der Ebene universeller Menschenrechte an die Seite gestellt. Zentrale Bestandteile in der Definition, in Anführungsstrichen, zulässiger Experimente sind in dieser Hinsicht das Recht auf umfassende und vollständige Informationen über Nutzen und Risiken einer geplanten experimentellen Maßnahme in einer für das Individuum verständlichen Weise sowie das unbedingte Recht zum jederseitigen Abbruch eines Experiments. Neben Gästen aus Medizin und Wissenschaft war Vera Scharaf, eine Überlebende des Holocaust, aus ihrer Wahlheimat New York angereist, um an ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte als Zeitzeugin zu erinnern und ein Mahnmal zu setzen, dass sich so etwas nicht wiederholt. In ihrer Rede warnte sie vor einer globalen Bedrohung und zog Parallelen zur gegenwärtigen politischen Situation. Die Nürnberger Nachrichten berichteten zwei Tage später mit der Überschrift Nazi-Verbrechen verharmlost über die Veranstaltung am 20.08. und bezeichnete Vera Scharaf als Rumänin, die als Holocaust-Überlebende vorgestellt worden sei, und ließ mit diversen Zahlen offen, ob die über 80-jährige Dame nicht eine Hochstaplerin sei. Einen weiteren Artikel möchte ich in voller Länge vorlesen bzw. zitieren, und zwar mit der fetten Überschrift: Rednerin hat die Shoah geleugnet und relativiert. Zitat Anfang aus der Nürnberger Zeitung. Vergangenen Samstag hatte das aus der Querdenkerbewegung hervorgegangene Team Menschenrechte und andere impfskeptische Gruppierungen zur Kundgebung auf der Wörderwiese in Nürnberg aufgerufen. Rund 3000 Menschen protestierten dort gegen die Covid-Impfkampagne der Bundesregierung. Die Rednerin Vera Scharaf, eine Holocaust-Überlebende, verglich die Corona-Impfung unter anderem mit den Anfängen des Nationalsozialismus. 1933 war das vorrangige Ziel der Diskriminierung Juden. Heute sind Menschen das Ziel, die sich weigern, sich experimentellen, gentechnisch veränderten sogenannten Impfstoffen injizieren zu lassen. Außerdem verglich sie Impfstoffe mit den in den Gaskammern der Nazis verwendeten Giftgas Zyklon B. Dieses Mal sind statt Zyklon B-Gas die Massenvernichtungswaffen gentechnisch veränderte injizierbare Biowaffen, die sich als Vakzine maskieren. Gegen Scharaf liegt nun eine Anzeige vom Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts vor. Jim G. Tobias, Leiter des Instituts, sieht in den Inhalten der Rede eine Leugnung und Relativierung der Shoah sowie einen Verstoß gegen den Paragraphen der Volksverhetzung. Das ist ein klarer Straftatbestand. Darüber müssen wir nicht reden, sagt er. Die Polizei hätte Tobias Meinung nach eingreifen müssen. Nach seiner Einschätzung handle es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt, wobei die Strafverfolgungsbehörden automatisch aktiv werden müssten. Noch am Montag habe er der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine E-Mail mit einem Videolink der Rede zukommen lassen, in der Tobias auch Anzeige gemäß dem Volksverhetzungsparagrafen stellte. Die Mail liegt unserer Redaktion vor. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber unserer Redaktion, dass eine Mail mit Hinweis auf eine Rede von der Demo eingegangen sei. Es sei ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet worden. Nun werde geprüft, ob sich zureichende Anhaltspunkte finden, die einen Anfangsverdacht auf eine Straftat begründen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigt, dass eine Anzeige bezüglich eines Redebeitrags vorliege. Die Redebeiträge auf der Demo würden durch das zuständige Fachkommissariat geprüft. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor. Weitere Details wollte die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht nennen. Zitat Ende des Journalisten Gregor Grosse der Nürnberger Zeitung. Uwe, ich möchte dich jetzt recht herzlich in unserer Sondersendung willkommen heißen. Hallo. Aus dem Geschichtsunterricht der amerikanischen Serie Holocaust mit Mary Streep und etlichen Dokumentationen ist mir die Judenverfolgung als grauenhaftes Kapitel in der deutschen Geschichte bekannt. Was mich mehr als nachdenklich macht, ist der Inhalt des Artikels vom Journalisten der Nürnberger Zeitung, in dem eine Überlebende des Holocaust, ich möchte mal sagen, recht harsch angegriffen und, wenn ich das richtig interpretiere, als Holocaustleugnerin bezeichnet wird. Sind denn die Aussagen von Vera Scharaff Hirngespinste, abwegig und vor allen Dingen, wie in dem Artikel geschrieben wird, Volksverhetzung? Welche Gedanken stecken hinter den Zeilen eines Journalisten? Das sind alles Dinge, die mich wirklich mehr als nachdenklich machen. Vielleicht bin ich ja auch zu naiv, das alles zu begreifen. Uwe, kannst du mir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich weiß das nicht einzuordnen. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll, solche Zahlen. Zumindest irritiert es mich, wie ich eingangs sagte, sehr.
Ja, Sigi, das ist auch eine sehr irritierende Situation. Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass es einen Straftatbestand, eine gesetzliche Regelung gibt, die das Leugnen des Holocaust unter Strafe stellt. Da kann man sich fragen, warum gibt es diesen Straftatbestand? Wann ist er entstanden und warum? Und das sind wichtige Fragen. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu ahnden, wenn sie tatsächlich geeignet sind, das Volk aufzuhetzen. Der Hintergrund ist ja das, was im Nationalsozialismus geschehen ist, wo tatsächlich eine Bevölkerungsgruppe, in dem Fall waren das damals vor allem Juden, es waren aber auch andere Gruppen, wie beispielsweise Zigeuner oder jene, die in der Nazi-Ideologie als Untermenschen, als nicht-arisch klassifiziert wurden, gegen die wurde zunehmend schärfer agitiert und gehetzt, auch aus der Stadt Nürnberg heraus. Die NS-Parteizeitung Der Stürmer hatte ihren Sitz in Nürnberg und der Herausgeber war Julius Streicher und er hatte im Übrigen sein Büro in jenem Gebäude, in dem die Nürnberger Nachrichten ihren Sitz hatten, als sie gegründet wurden, im sogenannten Gauhaus. So, das nur mal am Rande. Also es gab Volksverhetzung, die tatsächlich, wenn wir uns an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern, das Thema Nazifizierung, wo man versucht hat, die in großen Teilen sehr willige und auch, ja, wie soll man sagen, Hypnotisierte war es nicht, aber eine Bevölkerung, die dem NS-Kult ja scheinbar blind gefolgt ist. Jeder kennt wahrscheinlich noch aus der Schule die Aufnahmen aus der Krolloper in Berlin, wo Goebbels in das Mikrofon schreit: Wollt ihr den totalen Krieg? Und die Jubelstürme, die Reichsparteitage in Nürnberg, mit dem, also erstens mit der Inszenierung, und zweitens aber auch mit der tatsächlich blinden Gefolgschaft, mit dem Führerkult. Das ist uns allen gewiss. Und insofern kann man sich auch durchaus vorstellen, weshalb es sinnvoll ist, solches Gedankengut tatsächlich auszumerzen, indem man es unter Strafe stellt. Es ist ja verboten, NS-Symbole zu tragen. Es ist verboten, den Holocaust, den die Nazis im deutschen Namen angerichtet haben, unter Beteiligung vieler, vieler, vieler Deutscher, den zu leugnen, weil es etwas wäre, was denjenigen, den Angehörigen der Opfer, aber auch den Opfern selber, die nicht mehr leben, in ihrem Andenken schweres Leid weiter zufügen würde. Und da ist allein schon ein Gebot der Pietät, sich damit zurückzuhalten, aber ist auch ansonsten nachvollziehbar. So, wenn jetzt hier der Paragraph der 130 des Strafgesetzbuches zum Thema Volksverhetzung angewendet werden soll, müsste man jetzt zunächst einmal fragen, wer wird denn hier verhetzt? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Das andere ist, dass dieser Paragraph angewendet wird auf eine Dame, die tatsächlich ihrerseits unter dem gelitten hat, die mit ihrer Familie deportiert wurde, die ihren Vater verloren hat. Sie selbst hat überlebt und ihre Mutter hat auch überlebt. Ihre Mutter hat eine bewegende Geschichte erzählt. Sie ist auf Band im US-Holocaust-Museum konserviert. Man kann sie sich anhören, was da berichtet worden ist.
Das heißt, sie ist keine angeblich Holocaust-Überlebende, sondern sie ist eine tatsächliche Holocaust-Überlebende,
Das
was
ist
man
eigentlich
ja.
wirklich. Das ist ja tatsächlich der Punkt, der hier in dem Bericht, in dem ersten Bericht, in diesem Bericht hier insinuiert wird, unter dem Stichwort Nazi-Verbrechen verharmlost, heißt es in dem Bericht, dass eine Frau, die als Holocaust-Überlebende vorgestellt wurde, so lässt es der Reporter da offen, die Nürnberger Nachrichten lassen das so offen, obwohl sie es durch einfache Recherchen selber hätten verifizieren können, dass tatsächlich Vera Scharrauf eine Holocaust-Überlebende ist. Allein schon dieses Offenlassen ist eine Distanzierung, ist ein Inzweifelziehen, ist ein Instrument, um die Glaubwürdigkeit dessen, was Vera Scharrauf gesagt hat, in Zweifel zu ziehen. Und all das allein ist schon unanständig. Daneben wird aber in diesem Artikel auch Vera Scharrauf als Rumänin dargestellt. Ich habe in
Warum hat
München,
man diesen Begriff so vorgehoben?
ich habe in München eine Rede gehalten, nachdem dieser Artikel erschienen ist und Vera Scharrauf sich außerstande sah, öffentlich weiter aufzutreten, weil es ist einfach, sie wollte sich nicht rechtfertigen. Das kann ich gut verstehen. Für mich als Deutschen ist es sehr peinlich gewesen, überhaupt das ja anzuerkennen, dass so etwas geschehen konnte heutzutage. Aber wenn man im Internet nach Assoziationen Rumäne, Rumänin sucht, dann kommt man unter anderem auf einen sogenannten Faktencheck einer Organisation, die auch heute im Zeitalter von Corona sehr bedenkliche Dinge von sich gibt, aber dort heißt es zum Thema Rumänen und Rumänen, das sei ein Stereotyp, es sei ganz bewusst dann eigentlich gewollt, dass der Leser und der Betrachter an Zigeuner denke. Ja, Zigeuner, das Vorurteil des Zigeuner. Das ist etwas, was an Volksverhetzung grenzt und dessen müsste sich die Zeitung bewusst sein, dass sie mit diesen Stereotypen spielt. Aber noch einmal, es wird hier dann versucht, indem man Vera Scharrauf ihr Jüdischsein abspricht. In dem ganzen Bericht, auch in dem Kommentar, den du gerade vorgelesen hast, gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass Vera Scharrauf jüdisch ist. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Denn wenn dort stehen würde, dass eine jüdische Holocaust-Überlebende den Holocaust leugnet, wäre das für den Leser ein eklatanter Widerspruch. Und im Zweifelsfall würde das dann auch den Bericht selber in Zweifel ziehen. Das geschieht nicht. Das heißt, es wird hier mit Wahrheit, mit Teilwahrheit gearbeitet. Und es wird Wahrheit verheimlicht. Das ist etwas ein Verstoß gegen den Pressekodex, denn Journalisten...
Warum? Ich sag mal, hat der Gregor Grosse denn das so hingedreht, dass der Leser, also als ich das gelesen habe, im Grunde genommen nur zu einer Meinung kommen kann. Eben Überschrift, Rednerin hat die Schuhe geleugnet. Und
lass uns mal nicht spekulieren, Sigi. Lass uns mal nicht spekulieren.
Ich frage nach Beweggründen, weil ich das begreifen
ja,
möchte.
Ja, es wäre aber Spekulation. Wir wissen es nicht, Sigi. Wir können nur darstellen, was ist. Und das ist erstmal etwas, wo hier tatsächlich mit unter dem Weglassen. Es ist ein Verstoß gegen den Pressekodex. Die Journalisten sind gehalten, umfassend zu recherchieren, alles auszuleuchten, die andere Seite zu hören. Das ist alles nicht geschehen. Insofern ist das hier sehr, sehr unsaubere Arbeit. Und das, wie gesagt, von einer Zeitung, die am Sitz des Stürmers entstanden ist, ursprünglich mal. Ich will dazu sagen, die Zeitung selber ist gegründet worden von J. Drexel, der ebenfalls Nazi-Opfer gewesen ist, der im KZ in Mauthausen gesessen hat und im KZ in Flossenbürg. Zweimal ist er interniert worden, einmal 1937 und dann nochmal nach dem 20. Juli 1944. Und Herr Drexel hat dann nach dem Ende des Krieges, nach dem Fall des Nationalsozialismus von den Amerikanern, die Lizenz zur Gründung der Nürnberger Nachrichten erhalten. Und er hat dann entschieden, dass er in das Haus, in das alte Gauhaus einzieht. Aber es ist eben wirklich bezeichnend, erstens, dass die Nürnberger Nachrichten hier ihr Erbe eines Holocaust-Opfers, in diesem Fall Herrn Drexel, soweit entehren, dass sie ein weiteres Holocaust-Opfer hier schwer in Diskredit bringen. Das ist eine Peinlichkeit, das ist eine Unverschämtheit, der sich die Nürnberger Nachrichten letztendlich stellen müssen. Aber insgesamt ist es eben ein Verstoß gegen journalistische Kodizes, gegen journalistische Sorgfaltspflichten, weil hier mit Halbwahrheiten gearbeitet wird. Und da kann man letztendlich nur dem Leser und den Leserinnen und den Zuhörern es überlassen, sich dazu ihre eigenen Gedanken zu machen. Da will ich gar nicht weiter drauf spekulieren. Aber dass eine jüdische Holocaust-Überlebende den Holocaust leugnet, wie ja hier die, oder geleugnet und relativiert, wie hier die der Kommentar schreibt, beziehungsweise der Bericht angibt, das ist absurd. Das ist tatsächlich absurd. Jeder, der Vera Scharaf kennt, der ihre Rede gehört hat, weiß genau, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass sie als Holocaust-Überlebende sich das Recht nimmt, ein Recht, das im Übrigen auch Elie Wiesel, der die US-Kommission zum Holocaust 1979 geleitet hat und einen Bericht an Jimmy Carter übergeben hat, in dem er ebenfalls sagt, dass die Idee der Wiederholung eben keine bloße Fiktion ist, sondern dass das eine ganz reale Bedrohung bleibt. Und insofern ist es auch klar, dass alle aufgefordert sind, durch aufmerksames Beobachten, das heißt durch Vergleichen, und zwar Vergleichen nicht im Sinne von Gleichsetzen. Ein Vergleich ist, auf Unterschiede zu achten. Es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt eben auf der anderen Seite, nach Meinung von Vera Scharaf, offensichtlich auch eine ganze Menge an Parallelen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil leider ist es so, dass ich als Deutscher hier mit Wohnsitz in Deutschland noch sehr viel mehr dann darauf achten muss, was ich sage. Wir haben ja alle in Erinnerung, was mit Professor Susharit Bhakti passiert ist, der ebenfalls das kritisiert, was gerade gemacht wird und dem man jetzt dadurch auch einen Strick dreht. Man versucht, jene, die mahnen, die zur Vorsicht mahnen, die sagen, es ist eine Entwicklung im Gange, die unheilvoll ist und die in ihrer Konsequenz zu etwas führen kann, was, wie gesagt, nach Elie Wiesels Meinung keine bloße Fiktion ist, sondern eine reale Bedrohung sein kann. Da muss man tatsächlich diese Mahnung während den Anfängen gelten lassen. Und insofern sind solche Mahnungen gerade aus dem Munde von Holocaust-Überlebenden nicht nur zulässig, sondern es ist ihr Recht. Sie haben sich durch ihr Leid, durch ihr persönliches Leid, aber auch die Nachgeborenen durch das Leid, was in ihrer Familie, in ihrer Glaubensgemeinschaft, was da überkommen ist, haben sie das Recht, das zu anzusprechen und im Zweifelsfall auch möglicherweise etwas zu sehen, was andere nicht sehen. Man muss ja nicht sofort mit ihnen übereinstimmen. Das ist etwas, was auch legitim ist. Man muss nur darüber reden. Man muss sich dann das zu Herzen nehmen. Man muss darüber nachdenken, warum sagt jemand wie Vera Scharaf das? Was bringt sie dazu? Also eine Jüdin, die den Holocaust leugnen würde, würde sich ja in ihren Kreisen auch völlig unmöglich machen. Es gibt aber im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viel Rückhalt für Vera Scharaf, auch gerade aus jüdischen Gemeinden. Ich will ja nur den jüngst verstorbenen Dr. Zev Zelenko erwähnen, der unter anderem vor einem rabbinischen Gericht über diese ganze Thematik ausgesagt hat und von diesem Gericht auch Recht bekommen, also von orthodoxen Juden, die garantiert nicht im Verdacht stehen, das Tun der Nazis zu verharmlosen. So, und dann will ich noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, der generell diesen Aspekt betrifft, wo wir meinen in Deutschland, es sei eine Unverfrorenheit, Vergleiche zu ziehen. Es hat einen Zwischenfall gegeben in Amerika im August 2019 oder im Sommer 2019, wo eine Abgeordnete der Demokratischen Partei, Alexandra Ocasio-Cortez, das damalige Vorgehen der Regierung Trump, wo an der mexikanischen Grenze Kinder von ihren Eltern, also Immigranten, die illegal in die USA gekommen sein sollen, von ihren Eltern getrennt wurden. Und das hat Frau Ocasio-Cortez dann mit Nazi-Methoden bezeichnet. Und dafür ist sie kritisiert worden. Und dann hat die Direktorin des US Holocaust Memorial Museum hat dann eine Erklärung im Namen des Holocaust Museums herausgegeben, was gefordert hat, dass solche Vergleiche auf alle Zeit geächtet werden sollen, dass sie unzulässig seien. Und dagegen hat sich eine große Gruppe von Forschern des Holocaust unter der Führung von Omar Bartov hat sich dagegen ausgesprochen, die gesagt haben, sie sind Freunde des Holocaust-Museums, sie haben von der Arbeit des Holocaust-Museums profitiert, aber sie halten das, was da gefordert wurde, nämlich einen Ausschluss der Zulässigkeit solcher Vergleiche für fatal, weil es ihrer Meinung nach die Lehre aus dem Holocaust verhindern würde. Also genau das ist der Punkt und das ist auch das, was Vera Scharaf letztendlich sagt. Es ist unsere Pflicht als jene, die Nachgeborenen sind, in der Verantwortung so etwas unaussprechlich Schreckliches nicht noch einmal geschehen zu lassen, zu verhindern, indem wir den Anfängen wehren. So, dass Vera Scharaf in ihrer Rede sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat, auch indem sie die Kontinuitäten aufgezählt hat. Das heißt also, das, worauf sich die Nazis gegründet haben, die Eugenik, diese Rassenideologie ist ja ein Resultat oder ein Produkt der Eugenik. Diese Eugenik ist kein deutsches Produkt. Diese Eugenik kommt aus dem Angelsächsischen, ist in England entstanden, in Amerika groß geworden, gefördert durch Industrielle, durch Anführungszeichen Mäzene, durch letztendlich Eliten, die unglaubliche Reichtümer aufgehäuft haben. Da sind die Namen Rockefeller fallen da. Da sind andere, die damit verbunden sind mit der Förderung dieser Eugenik. Und diese Eugenik ist dann mit amerikanischem Geld nach Deutschland gebracht worden. Das Kaiser-Wilhelm-Institut, der Vorläufer des Robert-Koch-Institutes, hat Geld bekommen aus Amerika, um diese Rassenideologie in Deutschland am KBI zu auszubauen. Daraus sind dann die Nürnberger Rassegesetze entstanden, die das formal sozusagen juristisch abgesichert haben, dass man solche Unterscheidungen treffen dürfe. Das ist ja dann geltendes Recht gewesen, damals angewandtes Recht gewesen. Das ist nicht geltendes Recht, aber angewandtes Recht gewesen. Es ist Unrecht gewesen, was unter dem Justizsystem, was die Nazis dann geschaffen hatten, für Recht erklärt wurde, aber letztendlich natürlich Unrecht war. Darauf hat Frau Scharaf hingewiesen, diese Kontinuitäten und diese reichen eben auch weiter. Sie hat davon gesprochen, dass es eine Aktion gegeben hat, wo die Amerikaner Entgegen den ausdrücklichen Anordnungen und Befehlen von Präsident Truman nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr als 1600 Wissenschaftler und professionelle Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber sehr viele eben aus der Medizin, in die USA geholt haben und dort weiter haben arbeiten lassen. Dazu gehörte unter anderem auch der Ziehvater von Josef Mengele.
Mengele spricht aber über Dinge, die belegt sind.
Sigi, da natürlich, das ist alles belegt. Mengele ist in Nürnberg angeklagt worden, in Abwesenheit. Mengele ist ja in Freiheit gestorben. In Brasilien in den 70er Jahren ist er gestorben. Josef Mengele, der Schlechter von Auschwitz, der grausame Experimente dort durchgeführt hat. Aber er hatte akademische Ziehväter, die hinterher im Westen weiter Karriere gemacht haben. Ottmar von Verschuer ist dieser Ziehvater von Josef Mengele gewesen, der dreist gelogen hat über sein Wissen dessen, was Mengele gemacht hat, der versucht hat, ihn auch nach dem Kriege weiter zu entschuldigen. Ja, diese Kontinuitäten hat Vera Scharaff angesprochen. Es ist insofern eine Unverfrorenheit der Nürnberger Nachrichten und ein Armutszeugnis, dass sie nicht in der Lage sind, diese Recherchen selber anzustellen. Stattdessen wird hier einer Hetze gegen jene Mahner, die sich erstens die sich durchaus in Gefahr begeben, wie gesagt, verklagt zu werden oder aber auch ansonsten in einem ja zunehmend aufgeheizten Klima auch zur Zielscheibe von Fanatisten zu werden. Das ist etwas, was eine solche Zeitung hier befördert, indem sie so undifferenziert und so einseitig berichtet. Und das ist der eigentliche Punkt, der mich persönlich hier stört. Ich bin ausgebildeter Historiker, das hast du erwähnt. Ich stehe mit Vera Scharaff im engen Kontakt und ich teile ihre Sorgen, dass hier etwas Ungutes momentan im Gange ist. Ob und inwieweit das direkt mit dem Tun der Nazis zu tun hat, das sei mal dahingestellt. Aber klar ist, dass wir die Aufarbeitung des Nationalsozialismus nur ansatzweise begonnen haben. Die ist überhaupt nicht abgeschlossen worden. Wir haben genau diese Kontinuitäten nicht beleuchtet. Dazu gehört dann eben auch, dass solche Organisationen, auf die sich hier dann diese Anzeigen stützen, unter anderem, da gibt es auch jüdische Organisationen, die natürlich das, was Vera Scharaff macht, als Antisemitismus bezeichnen. Aber wenn man da reinschaut, dann stellt man fest, dass diese Organisation, in diesem Fall das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, ein Forum ist, was mit Geldern aus dem Vermögen der Familie Flick aufgesetzt ist. Friedrich Flick war ein Förderer der Nazis, war ein Profiteur der Nazis, hat ein gigantisches Vermögen aufgebaut ist in Nürnberg zu nur 7 Jahren Haft verurteilt worden. In dem 6. der Nürnberger Folgeprozesse, der speziell auch Flick heißt, die USA haben dort gegen Friedrich Flick geklagt und ihn und seine Mittäter in der Konzernspitze angeklagt. Und Friedrich Flick ist verurteilt worden, hat nur 3 Jahre absitzen müssen, hat danach sein gesamtes Vermögen wiederbekommen. Und dieses Vermögen ist 1975 von seinem Sohn Friedrich Karl Flick dann sozusagen unter ein Dach gekommen, nachdem es bis dahin mehrere Erbengemeinschaften gegeben hat. Und ein Teil dieser Erben, das heißt ein weiterer Sohn von Friedrich Flick, dessen Sohn, also der Enkel dann von Friedrich Flick, das ist Friedrich Christian Flick, hat 1975 seine Anteile an seinen Onkel verkauft, hat mit dem Geld dann im Jahr 2000 oder 2001 eine Stiftung gegründet, die vorgibt, gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu sein und für Toleranz, und die jetzt hier dieses Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus mitfinanziert. So, auch dazu mag sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Wenn Gelder, was aus der Beteiligung an Nazi-Verbrechen letztendlich stammt, ein Vermögen, wenn das jetzt hier genutzt wird, um eine Holocaust-Überlebende zum Schweigen zu bringen, da sollten wir alle drüber nachdenken, ob es hier tatsächlich ehrlicher Wille von Aufklärung ist oder ob es etwas ist, wo sich im Zweifelsfall auch andere Motive vorstellen lassen, über die ich jetzt auch nicht weiter sprechen möchte. Aber es ist nur jedenfalls auffällig, dass ausgerechnet die Familie Flick und Gelder aus der Familie Flick jetzt hier dazu beitragen, eine Holocaust-Überlebende zum Schweigen bringen zu wollen?
Gut, ich sage mal, das Fazit, was ich aus unserem Gespräch ziehe oder einfach nur ziehen kann, ist, dass die persönliche Analyse des Opfers, und so sehe ich Vera Scharaf als Holocaust-Überlebende, ja, zur Anzeige der Volksverhetzung führt. Und das macht mich sehr nachdenklich, weil ich einfach dann natürlich den Gedanken fassen muss, was darf ich, was darf man überhaupt noch sagen, ohne gerade in diesem sensiblen Thema aufs Abstellgleis geschoben zu werden, beziehungsweise eine Anzeige zu bekommen, ist schon ja, sehr, sehr heikel.
Ja, also wir erleben hier, dass das Recht erneut eingesetzt wird, um Mahner, die in diesem Fall Vera Scharaf, die schweres Leid hat ertragen müssen, in jungen Jahren, die ihren Vater verloren hat, in einem Vernichtungslager, in einem Lager, was, wie sie selber sagt, dann dem Zweck diente, dass die Menschen sich unter unwürdigsten Bedingungen zu Tode schuften. Ihr Vater ist dort zu Tode gekommen, sie selber ist dort entkommen, konnte entkommen, weil 1944 die rumänische Regierung sich schon wieder begann, vom Nationalsozialismus abzuwenden, als das Blatt sich zu wenden begann und es dann Waisen, jüdischen Waisenkindern erlaubte, nach Palästina auszusiedeln. Und Veras Mutter log, das heißt, Veras Mutter hat ihr Kind verleugnet. Das hat Vera sehr belastet, weil sie natürlich in einem Alter war, wo sie das gar nicht verstehen konnte, warum ihre Mutter sie als Waisin ausgegeben hat und sich von dem Kind distanzierte. Das Kind ist dann im Alter von 6 Jahren alleine auf dem Weg nach Palästina geschickt worden. Sie hat am Schwarzen Meer, sollte sie ein Schiff besteigen, wogegen sie sich gewehrt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Schiff ist abgeschossen worden und gesunken. Das heißt, hätte Vera Scharaf dieses Schiff betreten, dann wäre sie heute gar nicht mehr am Leben. Dieses Kind, dieser Mensch hat einen so großen Instinkt besessen, sich dort zu verweigern, den Autoritäten, die sie auf dieses Schiff bringen wollten, zu widersetzen und ist dann später nach Palästina gekommen und danach dann in die USA. Diese Frau als Leugnerin des Holocaust zu bezeichnen, ist eine Unverschämtheit, grenzt für mich tatsächlich an Antisemitismus, weil ihr Jüdischsein hier verschwiegen wird. Das mögen hinter die Juristen klären, ob es tatsächlich justiziabler Antisemitismus ist. Ich empfinde es jedenfalls als hochgradig unanständig, dass sich die Nürnberger Nachrichten hier daran beteiligen. Ich glaube auch nicht, dass es das Werk eines einzelnen Journalisten ist, sondern hier, ich glaube, hier gibt es so Anhaltspunkte, weil aus der Chefredaktion heraus inzwischen auch schriftliche Beweise dafür vorliegen, dass das von höchster Stelle im Verlag gedeckt wird, aus der Redaktion gedeckt wird, dass hier daran gearbeitet wird, Vera Scharaf zum Schweigen zu bringen. Noch einmal, ich weiß nicht, inwieweit das, was Vera Scharaf darlegt, tatsächlich so ist oder ob es nur Indizien sind, die vielleicht auch einen anderen Schluss letztendlich nahelassen. Aber dass wir als Gesellschaft eine Verantwortung haben und eine Pflicht haben, meine ich, zu hören, was diese Frau zu sagen hat, das meine ich sehr wohl. Und dass wir uns hüten sollten davor, sie mit solchen billigen Klischees wie Holocaust-Leugnerin oder eben auch mit solchen Stereotypen-Bezeichnungen, falschen Bezeichnungen wie Rumänin. Sie ist keine Rumänin, sie ist in Rumänien geboren worden, aber wahrscheinlich damals sogar schon unter einer Situation, wo sie als staatenlos gegalten hat, weil diese Menschen haben ja in den Rassegesetzen auch ihr Deutschsein verwirkt. Es waren ja keine Deutschen mehr. Es gab ja diese Gesetze. Das heißt, diese Gesetze dürften mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar auch in Rumänien gegolten haben. Das heißt, wir haben hier jemanden, der in einer Situation geboren, zur Welt gekommen ist, wo nirgendwo dazugehört. Jetzt wird sie wieder ausgegrenzt. Allein diese Dinge muss sich mal jemand klar machen. Und ich habe mit dem sogenannten Chefpublizisten aus dem Haus der Nürnberger Nachrichten selber direkt gesprochen. Er nimmt für sich in Anspruch, dass er Historiker sei. Und da muss ich nur sagen, dieser Mann hat nichts verstanden, hat von historischer Ausbildung nichts verstanden. Er muss zu den Quellen gehen. Das betrifft sowohl die Zeit jetzt. Das heißt, er muss auch schauen, was gibt es an berechtigten Zweifeln am Umgang der Behörden mit den Corona-Maßnahmen, mit auch den Behauptungen, dass die Impfstoffe beispielsweise sicher und erforscht seien. Es zeigen sich immer mehr Daten, jüngst aus Israel, wo ein geleaktes Video aus dem Gesundheitsministerium in Israel zeigt, dass selbst die dortigen Wissenschaftler ethische Zweifel anmelden, die weggewischt werden von der politischen Ebene, daraufhin, dass diese Daten dergestalt aussehen, dass es immer offenkundiger wird, dass es hier ein riesiges Problem gibt mit diesen experimentellen Produkten. Es sind experimentelle Produkte, denn sie wurden eingeführt, ohne dass die normal notwendigen Versuche abgewartet worden wären, die ihre Sicherheit und dann auch ihre Effektivität, aber vor allen Dingen mal die Sicherheit gezeigt hätten. Das sind alles eklatante Tatsachen, über die die Nürnberger Nachrichten kein Wort verlieren. Stattdessen vergehen sie sich hier an einer mutigen alten Dame, die sich überwunden hat, den Fuß in ein Land zu setzen, dass ihre Familie, in dessen Namen ihre Familie geschunden wurde, sie selber geschunden wurde, ihr Vater zu Tode kam. Und das ist einfach unanständig, mir fehlen die Worte.
Wie viele Jahrzehnte war denn Vera Scharaf nicht mehr in Deutschland? War das das erste Mal nach den schrecklichen Geschehnissen?
Vera Scharaf ist jetzt in diesem Sommer zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, hat sich das auch gut überlegt, ob sie das überhaupt machen will. Sie ist auch dazu letztendlich ermuntert worden, das zu tun, weil es natürlich klar war, dass eine solche Rede, wenn sie sie in Nürnberg hält, sehr viel kraftvoller wäre als nur eine Botschaft, die über Online-Aufnahmen dann hinterher eingespielt worden wäre. Und ich bin sicher, dass das, was die Vera Scharaf gesagt hätte, wäre es als Tondokument eingespielt worden, sofort in Nürnberg auch unterbunden worden wäre. Aber da diese alte, rüstige, liebenswerte Dame dort auf der Bühne stand, hatten es die Ordnungshüter, hat es die Polizei, die bayerische Staatsregierung nicht gewagt, behaupte ich jetzt mal, Hand an Vera Scharaf zu legen. Stattdessen wird jetzt hier auf diesem Wege billig hinterhergetreten und das ist einfach etwas, wo ich einfach jede Achtung verliere. Das ist eine Schande für Deutschland, das ist eine Schande für Nürnberg sowieso. Nürnberg nennt sich Stadt der Menschenrechte und hier wird das Recht, das menschliche Recht einer ehrenwerten Dame mit Füßen getreten. Das ist etwas, was ich dazu sagen möchte.
Uwe, meine letzte Frage in dieser Sondersendung der Gesunden Stunde. Du übst Kritik an den Medien, jetzt speziell an der Nürnberger Zeitung. Wer genauso empört ist wie du oder wie ich über die Vorgehensweise der Zeitung, über den Inhalt, über all das, worüber wir gesprochen haben, welche Möglichkeiten hat man denn außer Empörung, dagegen etwas zu unternehmen? Ich sag mal, hinterfragen, informieren, wie auch immer. Aber welche Möglichkeiten bleiben mir, wenn ich jetzt eine E-Mail schicke an die Nürnberger Zeitung, das verpufft doch wie Luft?
Nein, es verpufft nicht wie Luft. Und eine E-Mail ist wahrscheinlich das Einfachste, was man tun kann. Anrufen sollte man tun. Und das ist etwas, was dann tatsächlich auch dort angenommen werden muss. Die Namen der Journalisten stehen ja auch unter den Artikeln drunter. Der Chefpublizist Alexander Junkunz hatte im Vorfeld der Veranstaltung am 20. August einen Bericht über den Nürnberger Kodex geschrieben, der ebenfalls hochgradig fragwürdig war, weil er eben nur selektiv berichtet hat und versucht hat, den Eindruck zu erwecken, als sei das alles vollkommen im Einklang mit dem, was der Nürnberger Kodex gefordert hat. Das ist eine glatte Lüge. Es ist nicht der Fall, denn handelt sich hier nach wie vor um experimentelle Stoffe, selbst wenn sie auf politischem Wege mit hohem Druck, erinnern wir uns daran, dass auch der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft berichtet hat, dass hoher Druck, politischer Druck ausgeübt worden ist auf die Zulassungsgremien. Das heißt, hier ist mit hohem politischem Druck etwas letztendlich zu einer bedingten Zulassung gekommen. Aber klar ist, dass diese Zulassung ohne die notwendigerweise, die normalerweise erforderlichen Studien, das heißt insbesondere die Studien in Tierversuchen über die Kanzerogenität, sprich die Krebswirkung, über die Genotoxizität, das heißt die Fähigkeit, das Genom gegebenenfalls zu verändern. Alles das sind inzwischen auch bestätigte Befürchtungen. Dazu gibt es diverse Untersuchungen aus verschiedensten Ländern, Israel, Norwegen, wo das alles bestätigt worden ist, dass es hier sehr wohl weiter Fragezeichen gibt. Alle diese Fragezeichen würden unter normalen Umständen dazu geführt haben, dass ein solcher Versuch abgebrochen worden wäre, dass das Produkt nicht weiter eingesetzt wird. Stattdessen wird jetzt hier die vierte oder fünfte oder sonstige Boosterung empfohlen, von Politikern empfohlen. die ihrerseits schwere fachliche Qualifikationszweifel erlauben. Also ne, das wird ja auch die Qualifikation von Herrn Lauterbach, seine Dissertation, seine Tätigkeit als Arzt, alles das sind Dinge, die von verschiedenen in Zweifel gezogen werden. Stattdessen sind das die Herrschaften, die hier einfach weiter agitieren, sage ich einfach mal, die hier wieder besseres Wissen Dinge in den Raum stellen und damit die Öffentlichkeit leiten. Die Medien machen sich da mitschuldig und insofern sollten die Medien hier auch durch Zuschriften, durch Anrufe, durch Papierzuschriften, also Briefe, Postkarten und dergleichen, das sollte dort eingehen, nicht nur bei den Nürnberger Nachrichten, sondern es ist ja ein Problem, was generell die Medien betrifft, die hier schwer versagen, die ihren Auftrag, den Dingen nachzugehen, beide Seiten zu hören, objektiv zu berichten und vollumfänglich zu berichten, keine Tatsachen zu verheimlichen. Alles das sind Dinge, die jetzt hier schwer in der Kurve hängen, um es mal ganz flapsig zu sagen.
Uwe, ich danke dir für das informative, aufschlussreiche Gespräch und wünsche auf diesem Wege Vera Scharaf sehr viel Kraft, die Situation, die sie in Deutschland erlebt hat, zu verarbeiten. Vielen Dank.
Danke, Sigi. Alles Gute.
Gleichfalls. Ciao.